Das Lied, das ihr am Anfang vorgespielt bekommen habt, das ist mir vor etwa 4 Wochen auf eine ganz spezielle Art begegnet. Ich habe es vorher schon gekannt, aber dort ist es speziell geworden. Ich hatte hier einen mühsamen Tag gehabt. Es war eigentlich ein guter Tag, aber ich hatte schlechte Laune. Und als ich heimgekommen bin, habe ich so überlegt, was machst du jetzt mit dem Tag? Also mit dem Abend. Mit schlechter Laune aufs Sofa sitzen oder so. Und dann war meine Lösung, ja, geh schon mal joggen. Das hilft dann doch manchmal noch für die Laune. Und ich habe dann auch Kopfhörer in den Ohren, wo in der Regel Musik läuft, einfach so in Zufallswiedergabe. Und ich bin dann dort durch den Wald gejoggt, ich habe angefangen zu beten, ich habe all das, was mich gestresst hat, Gott vor die Füße hergelegt. Und plötzlich ist ein Zeile aus diesem Lied mir so richtig laut geworden in den Ohren. Es ist ja ein englisches Lied und ich kann nicht so wahnsinnig gut Englisch. Und darum sind meistens die englischen Lieder, die beim Joggen einfach so laufen, die laufen einfach im Hintergrund. Aber die eine Zeile, give me a childlike heart, das ist so laut geworden in meinen Ohren. Rein. Und ich habe angefangen darüber nachzudenken, was bedeutet das? Was bedeutet es, ein kindliches Herz überzukommen? Was bedeutet es, wenn Gott zu mir sagt, hey, du musst werden wie ein Kind? Und dort im Wald ist mir klar geworden, da möchte ich gerne darüber predigen. Und darum habt ihr heute das Vergnügen, diese Predigt zu hören. Ich möchte euch nochmal schnell den Abschnitt vorlesen. Die Lia hat es ja schon ein bisschen erzählt. Steht im Matthäus 18, Verse 1 bis 5. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischem Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus fordert da seine Jünger auf, wie kleine Kinder zu werden. Und ich habe mich gefragt, ja, was machen wir mit so einer Bibelstelle? Ich meine so, wenn man einem sagt, ja, du bist aber ein Kindskopf oder du bist aber ganz schön kindisch, dann ist das etwas, was wir eigentlich nicht so wahnsinnig gern hören, oder? Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, was dann das damalige Setting war. Die Jünger, die sind schon eine Weile mit Jesus unterwegs gewesen. Und ich finde, sie machen sich da eigentlich ganz spannende Gedanken. Sie überlegen sich, wer ist denn der Größte in Gottes Reich? Im ersten Moment denken wir vielleicht so ein bisschen arrogant, ja, also die Jünger, oder? Die wollen jetzt einfach wissen, wer ist der Beste, wer ist der Größte? Und häufig hat ja diese Stelle in der Bibel auch so den Übertitel Rangstreit unter den Jüngern. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ob es da wirklich um einen Rangstreit unter den Jüngern geht. Es ist ganz wichtig herzuschauen, was sind denn das für Leute, die da mit Jesus unterwegs sind. Es sind nämlich nicht einfach nur so irgendwie zufällig, also Männer, die jetzt einfach so zufällig ein bisschen mit Jesus unterwegs sind und die jetzt halt einfach gerne ein bisschen eine bessere Position hätten. Die Jünger, das sind die Schüler von Jesus. Weil der Begriff Jünger, den gibt es eigentlich gar nicht. Der Martin Luther, der hat das griechische Wort, das eigentlich Schüler heisst, mit Jünger übersetzt. Man kann sagen, doch, das kann man schon machen, aber der Begriff Schüler würde eigentlich besser passen. Weil es war nämlich damals so, dass wenn man ein besonders guter Schüler war, so in der obligatorischen Schule, wo dazu mal vor allem war, dass man im Judentum mit den Gesetzen und in den Schriften unterrichtet wird, wenn man ein besonders guter Schüler war, dann hat man die Chance gehabt, zu einem Rabbi sozusagen weiter in die Schule zu gehen, zu einem Rabbi in die Lehre zu gehen. Wenn man nicht so ein guter Schüler war, dann ist man einfach ins Geschäft vom Vater gegangen und hat dort sozusagen eine Lehre gemacht, also hat das Handwerk vom Vater gelernt. Aber die besonders guten Schüler, die haben sich bei einem Rabbi bewerben können. Und wenn dann der Rabbi sie aufgenommen hat, dann sind sie die Schüler geworden von dem Rabbi und konnten mit dem Rabbi unterwegs sein und von ihm lernen. Bei Jesus ist das ein bisschen anders gewesen. Weil Jesus, das war ja nicht so ein typischer Rabbi gewesen. Der hat selber nicht so eine Ausbildung bei einem Rabbi gemacht, sondern er hat das Handwerk von seinem Vater gelernt. Und als er dann aber das richtige Alter für einen Rabbi hatte, das war etwa so mit 30 gewesen, da ist man etwa so, hat man können Rabbi werden, da hat er sich selber seine Schüler gesucht. Und ziemlich sicher sind die Schüler, die dann eben also die Schüler von Jesus geworden sind, Teenager gewesen, Jugendliche gewesen, die so in dem Alter gewesen sind, wo man eigentlich in die Lehre bei einem Rabbi gegangen ist. Und wenn wir ein bisschen genauer in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass nur von einem einzigen von diesen Jüngern wird geschrieben, dass er geheiratet war, nämlich der Petrus. Und dazumal hat man so mit 18, 20 geheiratet. Also könnte man eventuell davon ausgehen, dass die anderen alle jünger waren. Nochmal ein Hinweis gibt eine Stelle, die gerade vor dem Matthäus 18 steht. Dort heisst es, dass nur der Petrus und Jesus die Tempelsteuer zahlen mussten. Und dazumal hat man mit 20 müssen anfangen, Tempelsteuer zu zahlen. Alle anderen haben keine Tempelsteuer müssen zahlen. Wieder ein Hinweis, dass sie wahrscheinlich jung waren, sehr jung. Eben, vielleicht sogar Teenager. Die Jünger, die mit Jesus dort unterwegs waren, das waren also seine Schüler. Und es war die Aufgabe von einem Schüler, es war ganz normal, wenn man ein Schüler ist, dass man am Rabbi Fragen stellt. Weil man ja lernen vom Rabbi. Und darum finde ich eigentlich die Frage, die diese Schüler da stellen, eine ganz schlaue Frage. Sie haben gefragt, wer ist denn der Wichtigste im Himmelreich? Also, hey Rabbi, was findest denn du? Was ist richtig wichtig? Was zählt denn? Und die Schüler haben gewusst und sie haben geglaubt, der Rabbi, das ist unser Messias, der wird einmal der König von dem Himmelreich. Hey, ja, dann ist es doch wichtig zu wissen, was dem wichtig ist. Und dass es nicht nur darum geht, ah ja, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen besser als der andere, sondern hey, ich will dem Rabbi gefallen. Vielleicht ist auch ein bisschen Teenager-Gehabe noch drin gewesen, so ja, hey, ich möchte im Fall ein bisschen besser sein als du. Ist ja nicht nur bei den Teenagern manchmal so. Ich finde, dass Jesus auf eine ganz spannende Art Antwort gibt. Er gibt nämlich zuerst auf die Frage mal überhaupt keine Antwort. Er nimmt einfach ein kleines Kind und stellt es in die Mitte der Jünger. Und dann sagt er zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Jesus sagt also ziemlich klar, hey, was ihr eigentlich gerade fragt, das ist eigentlich die falsche Frage. Ihr müsst euch ändern, ihr müsst werden wie ein kleines Kind. Er geht zuerst einmal gar nicht darauf ein, wer ist denn der Grösste. Sondern er stellt klar, wenn ihr nicht werdet wie ein kleines Kind, dann kommt ihr gar nicht erst in das Himmelreich. Und dann ist es eigentlich auch nicht wichtig, wer dort der Grösste ist. Und wir kennen die Geschichte so, wir lesen das so und denken, ah, ja, logisch, oder? Aber dazumal, da ist das so anders gewesen als die ganze jüdische Vorstellung, wo man den Himmel durchs Halten von den Gesetzen verdient, durch Leistung verdient, durch gute Werke verdient. Und da sagt Jesus einfach, hey, ihr müsst werden wie ein kleines Kind. Und Jesus redet dann noch weiter. Er sagt, wer so klein und demütig sein kann, wie ein Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Hey, ja, und da frage ich mich echt, was meint Jesus mit dem? Ich meine, hat Jesus irgendeine Ahnung von kleinen Kind? Es steht da wirklich, es war ein kleines Kind gewesen. Also ich gehe jetzt mal von aus, vielleicht ein 3-4-jähriges Kind. Ein kleines Kind demütig. Ich meine, habt ihr schon mal ein demütiges kleines Kind gesehen, das im Sandhaufen sitzt und dann ganz demütig am anderen das coole Schäufchen oder den Backer gibt, weil es es doch so gerne möchte haben? Oder ein Kind, das ganz demütig zu Mami sagt, ja, es ist okay, dass ich jetzt kein Schöckeli mehr darf. Oder das ganz demütig ins Bett spaziert, auch wenn das Film, das es am Schauen ist, eigentlich gerade so spannend ist. Hat Jesus einfach keine Ahnung von kleinen Kindern? Oder meint er etwas anderes? In der damaligen Gesellschaft, da sind Kinder ganz anders gesehen, anders angesehen als heute. Das hat Lia schon ein bisschen gesagt. Heute, in meiner Arbeit als Hebamme, heute ist übrigens internationaler Hebammentag, könnte man da auch noch sagen. In meiner Arbeit als Hebamme, da habe ich manchmal den Eindruck, dass Eltern nicht das Gefühl haben, dass sie gerade ein Kind bekommen haben, sondern dass sie eher den Eindruck haben, dass sie so einen kleinen König bekommen haben. So einen kleinen König, der von jetzt an alles bestimmt im Leben. Und ich schmunzle manchmal, das kann man wahrscheinlich nur machen, wenn man selber kein Kind hat, aber ich schmunzle manchmal, wenn ich so im Migros stehe und dann so eine Mami sehe, die das Kind fragt, möchtest du das Joghurt, das Joghurt, das Joghurt, das Joghurt oder vielleicht das Joghurt? Und das kleine Kind steht so da und denkt, Joghurt. Also heute geht man mit Kindern auch ganz anders um, als es da war. Hier haben die Kinder keinerlei Recht gehabt, kein Ansehen gehabt. Man hat das Neugeborenes, wenn es nicht mehr gerade in die Familie gepasst hat oder vielleicht schon wieder ein Mädchen war, statt ein Bub, einfach können aussetzen und man können sagen, wir nehmen das Kind nicht an und dann war die Sache geritzt gewesen. Ein Kind hat keinerlei Status gehabt damals in der Gesellschaft. Aber das Besondere an einem kleinen Kind, egal ob damals oder heute, das ist doch eigentlich, dass einem kleinen Kind das egal ist. Ein kleines Kind, das merkt gar nicht, ob es einen guten Status hat oder nicht. Ganz anders als bei uns Erwachsenen. Die zwei Personen da, die wissen, dass sie einen Status haben, oder? Aus dem Königshaus von England, wahrscheinlich kennt ihr sie, die wissen, was sie zu repräsentieren haben. Wenn man das Bild mal noch ein bisschen mehr anschaut, dann sieht man, es gibt auch andere. Die sind sich noch nicht so bewusst, dass sie einen Status haben. Und bei dieser Szene, wo die ganze Welt darauf gewartet hat, da ist auch deren das egal gewesen. Sie hat noch keine Ahnung davon, was es heisst, Status zu haben, was es heisst, wichtig zu sein. Sie ist einfach ein kleines Kind. Und ich glaube, dass das, was Jesus da meint, mit dem demütig sein, dass er meint, dass es eben nicht um den Status geht, den wir haben. Dass es so einem Kind eben nicht wichtig ist, was es für einen Status hat. Dass es noch nicht die Maßstäbe im Kopf hat, die wir Erwachsenen haben. Dass ein Kind einfach klein ist, dass es abhängig ist von den Eltern, dass es eigentlich gesellschaftlich gesehen unwichtig ist und dass ihm das egal ist. Man könnte diese Stelle so einfach falsch verstehen, dass man würde sagen, okay, ich muss halt werden wie ein Kind, ich muss mich ganz klein machen, ich muss mich ganz unscheinbar machen, bloß nicht auffallen, am liebsten so irgendwo ins Eckli stehen und ja, nicht die eigene Meinung sagen. Demütig sein. Aber Jesus hat nicht das gemeint. Ich glaube nicht, dass Jesus möchte, dass wir uns selber klein machen. Dass wir uns selber unwichtig machen. Sondern ich glaube, er möchte, dass wir uns bewusst sind, was für einen Status wir bei ihm haben. Dass es nicht wichtig ist, ob wir reich sind oder ob wir arm sind. Dass es nicht wichtig ist, ob wir Einfluss haben oder nicht. Dass es nicht wichtig ist, ob wir geheiratet sind oder Single sind. Dass es nicht wichtig ist, ob wir gesund sind oder ob wir krank sind und kaum unseren Alltag leben können. Bei Gott ist es einfach wichtig, dass wir sein Kind sind. Ein Kind vom Vater im Himmel. Und stell dir nochmal so ein kleines Kind vor. Für das kleine Kind ist es nicht wichtig, ob es eine Stimme bekommt, ob es einen Status hat. Für ein kleines Kind ist es einfach wichtig, dass es geliebt wird, dass es sich geborgen fühlt, dass es Annahme erlebt, dass man für es sorgt. Und es muss sich nicht demütig und klein machen, weil es ist einfach klein. Es ist einfach ein Kind. Das ist die Eigenschaft von einem Kind. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn du das hörst, dass du wie ein Kind werden solltest. Ich kann mir vorstellen, dass es in zwei Richtungen gehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es Stress auslösen kann. Ich meine so, keinen Status haben oder unwichtig sein. Das sind doch so Attribute, die haben wir Erwachsenen nicht so gern. Wir wollen doch selbstständig sein. Wir wollen das Leben selber im Griff haben. Wir wollen unsere Meinung können sagen. Und wenn du merkst, ja, die Idee, also den Status von einem Kind zu haben, macht dir Stress, dann überleg dir mal, warum. Was ist für dich so schlimm an dem Gedanken, ein Kind von einem Vater zu sein, der für dich sorgt? Ein Kind, das zwar im Grunde unwichtig ist, aber durch den Vater wichtig wird. Warum ist es so schlimm, ein Kind zu sein, das sich gar nicht so wichtig nehmen muss? Und ich glaube, wir müssen uns eben auch nicht stressen damit, dass wir uns künstlich klein machen müssen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, dass wir in Gottes Augen Kind sind. Und ja, das kann Stress auslösen, wenn man sich gewöhnt ist, das Leben im Griff zu haben. Wenn man vielleicht auch beruflich so eingespannt ist, wo man viel Verantwortung trägt, oder in der Familie mit den Kindern, oder wenn man an die Zukunftsplanung denkt und überlegt, wie geht das im Pensionsalter mal weiter, wie mache ich das denn? Da muss man ja Verantwortung tragen. Da muss man ja auch den Verstand einsetzen. Da kann man doch nicht einfach so kindlich und naiv denken. Und ich glaube, um das geht es nicht. Jesus sagt nicht, gebt den Verstand an den Garderobe ab. Weil sonst würde er sich ja selber widersprechen, weil er an anderen Orten ja sagt, liebt mich mit ganzem Verstand. Ich glaube, Gott will, dass wir den Verstand einsetzen. Und gleich glaube ich, es ist wichtig, uns zu fragen, ja, wie wichtig ist uns denn der Verstand? Oder sind wir uns bewusst, dass wir eigentlich in Gottes Augen wahrscheinlich alle einen kindlichen Verstand haben? Das kann Stress auslösen. Aber ich glaube, es kann auch Entspannung auslösen. Hey, so ein kleines Kind sein, das heisst doch, nichts müssen leisten. Einfach dürfen sein. Dürfen spielen den ganzen Tag. Versorgt werden, geliebt werden von den Eltern, dazugehören. Nicht müssen vernünftig sein. Einfach dürfen Kind sein. Und ich habe mich so gefragt, ja, was macht es denn aus, ob wir gestresst werden durch den Gedanken, ein Kind zu sein, oder ob es uns entspannt. Und ich glaube, es kommt ganz fest darauf an, was wir für ein Bild von dem Vater haben und auch vielleicht, was wir für ein Bild von Eltern-Kind-Beziehung haben. Ich meine, wie verhaltet sich dann ein Kind in einer gut funktionierenden Eltern-Kind-Beziehung? Wenn es sich wirklich angenommen fühlt, wenn es sich wirklich geliebt fühlt, ist so ein Kind dann immer brav? Ich habe manchmal den Eindruck, gerade die Kinder, die sich daheim eben sehr geliebt fühlen, das sind doch die Kinder, die dann daheim so richtig aufdrehen können, oder? Die außerhalb so die bravsten sind und daheim, also mein Gottenbub, den habe ich manchmal fast nicht mehr gekannt, wenn ich ihn daheim abgegeben habe. Er war den ganzen Tag brav mit mir und dann hat er daheim manchmal richtig den Sog-off rausgelassen. Weil das Kind weiss, daheim bin ich geliebt, auch wenn ich jetzt dort meine ganze Energie rauslasse. Trauen wir uns das auch bei unserem Vater im Himmel? Manchmal machen sich doch Kinder sogar selber das Leben schwer. Für mich ist die kleine Sophie so ein Sinnbild geworden für das. Die kleine Sophie, die war ein kleines Neugeborenes gewesen. Und ich sage euch, die hatte eine Stimme gehabt, die gar nicht so zu ihrem zarten Wesen gepasst hat sonst. Die hatte eine Stimme gehabt, das hast du fast nicht ausgehalten. Und die hat das Temperament gehabt, das ihr Leben schwer gemacht hat. Und ich erinnere mich, wie sie dort im Arm der Mutter gelegen ist und sie hat geschrien. Sie hat geschrien und sie hat immer lauter geschrien. Sie hat so Hunger gehabt und sie hat den Eindruck gehabt, ich verhungere jetzt auf der Stelle. Und sie hat nicht gecheckt, dass sie einfach das Maul auftun und anfangen zu trinken. Sie hat geschrien und weiter geschrien und die Milch ist ihr über das Gesicht gelaufen und über den Körper gelaufen und die Mami war nass und sie war nass und sie ist immer verrückter geworden. Und irgendwann, wo sie es dann doch begriffen hat, dass man da eigentlich könnte trinken und dann getrunken hatte, ist sie ganz entspannt eingeschlafen im Arm der Mutter. Und sie hat sich so an das Mami hergekuschelt, wo sie doch vorher gerade noch so verrückt gemacht hat, weil jetzt die Milch nicht einfach so kommt, wie sie hat wollen. Kinder trauen sich das. Kinder können so richtig verrückt sein auf die Mutter oder auf den Vater und sich nachher genau von dieser Person trösten lassen, die sie eigentlich so verrückt gemacht hat. Würden wir uns das auch trauen bei Gott? Oder dann gibt es doch die Kinder, die so in dem Alter sind, wo sie alles selber machen wollen, oder? Wo sie dann die Hosen selber anlegen und sie probieren und es geht nicht. Und irgendwann werden sie verrückt, weil es nicht geht. Mutter will gerne helfen und sie sagen, nein, ich mache das selber. Und irgendwann merken sie, ich kann es tatsächlich nicht. Und dann gehen sie zu Mami und die Mami hilft. Und das ist dem Kind nicht peinlich. Bei mir ist das anders. Ich habe einmal vor ein paar Jahren wollte ich die Sommerpneu wechseln im Auto. Und ich habe das schon ein paar Mal selber gemacht, das geht. He? Und dann habe ich das mal eine Zeit lang vom Garagist machen lassen, weil ich dachte, das ist irgendwie gäbiger, wenn der das so gäbig macht mit seiner Maschine da. Aber dann habe ich gefunden, komm, jetzt machst du das wieder selber, weil dann kannst du ein bisschen Geld sparen. Und dann habe ich das machen. Und dann habe ich angefangen und ich habe die Schrauben nicht aufgebracht an diesen Rädchen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so wenig Kraft eigentlich, aber ich habe die Schrauben nicht aufgebracht. Und dann habe ich in die Garage fahren und habe dem Herrn dort sagen, ich sollte jetzt Hilfe haben, ich bringe die Schrauben von diesen Rädchen nicht auf. Und es war mir so peinlich. Aber ein kleines Kind wäre das nicht peinlich. Das würde einfach sagen, okay, ich brauche jetzt halt doch Hilfe. Würden wir uns das bei Gott auch trauen? Wenn wir plötzlich merken, jetzt komme ich doch nicht mehr selber zu schlagen. Oder die Kinder im Frögli-Alter. Die fragen doch immer wieder, warum? Wieso? Da kommen jetzt eine Antwort über. Und dann, ja, aber warum? Aber wieso? Und sie stellen noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage. Keine Frage ist peinlich, keine Frage ist zu viel. Und wenn die Antwort nicht logisch ist, kommt nochmal eine Frage. Würden wir uns trauen, all unsere Fragen auch bei Gott zu stellen? Auch wenn wir vielleicht finden, ja, vielleicht hätte er mir eine Antwort gegeben, aber ich bin jetzt einfach noch nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort. Würden wir uns sogar trauen, die Antwort von Gott vielleicht zu hinterfragen, wenn sie mir noch nicht ganz logisch erscheint? Wenn er sagt, wir sollen kleine Kinder werden, dürften wir das eigentlich? Ich habe das vor einer Weile auch mal erlebt, als ich Kinder gehütet habe. Wenn ich Kinder hüte, erzähle ich gerne Geschichten. Und Simon grinst jetzt dann, weil er weiß wahrscheinlich schon, um was für ein Kind es in meiner nächsten Geschichte geht. Ich erfinde gerne Geschichten. Und dann sage ich manchmal zu den Kindern, ihr dürft den Titel der Geschichte sagen. Und dann erfinde ich zu diesem Titel eine Geschichte. Und dann hätte ich dort eine Geschichte von einem Haifisch erzählen. Und ich habe die Geschichte vom Haifisch erzählt. Die Kinder haben gespannt zugelassen, bis die Geschichte fertig war. Und dann, als sie fertig war, hat der Bub zu mir gesagt, aber die Geschichte ist falsch. Ein Haifisch kann das gar nicht, was der in dieser Geschichte gemacht hat. Da habe ich angefangen zu erklären, warum der Haifisch in dieser Geschichte das so hat müssen machen und so. Und er war nicht zufrieden mit meinen Antworten. Und irgendwann hatte ich keine Antwort mehr gehabt und dann habe ich gesagt, los, mein Haifisch in meiner Geschichte, der darf machen, was er will. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, bist du froh, hast du mir die Geschichte erzählt und nicht an einem anderen Kind, der dann das Falsche geglaubt hat. Ein Kind darf hinterfragen. Es darf immer noch mal eine Frage stellen und sogar auch die Antwort noch hinterfragen. Wäre es wirklich so schlimm, ein Kind sein von Gott? Aber was würde es bedeuten, wenn wir uns bewusst sind, gerade auch hier in der Gemeinde, dass wir alles eigentlich so kleine Kinder sind, die einen Status von einem Kind haben? Dass es auch da eigentlich nicht wichtig ist, was wir leisten, was wir bringen können, was wir, ja, was wir vielleicht da an finanziellen Mitteln oder an Kraft reingeben können oder eben vielleicht auch nicht. Wenn wir uns da wirklich bewusst werden, dass wir bei Gott nicht mehr und nicht weniger wert sind als der andere. Geschichte im Matthäus-Evangelium geht ja dann noch weiter. Jesus sagt nochmal einen Satz und er sagt, wer einen solchen Menschen, also ein solches Kind aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Nehmt mir uns da gegenseitig an. Oder sind wir manchmal in der Gefahr, eben dann gleich darum zu kämpfen, wer der Grösste ist oder der Wichtigste? Wer vielleicht die beste Auslegung von einer Bibelstelle hat? Oder wer am genauesten weiss, wie Gottesdienst funktionieren hat? Nehmt mir einander da an, ohne dass der andere leisten muss, ohne dass der andere Regeln befolgen muss. Nehmt mir den anderen auch an, wenn er vielleicht gerade in der Trotzphase ist und Gott gerade nicht versteht. Einfach im Wissen, dass wir alles Gottes Kind sind. Wir hätten da so ein wahnsinnig gutes Übungsfeld. Moni hat letzte Woche darüber predigt, dass es wichtig ist, dass wir uns in die Lebenswelt der anderen Leute begeben, dass wir uns für die anderen Leute interessieren, gerade auch die Leute, die um uns herum sind. Und da habe ich mir überlegt, sind wir wirklich bereit für das? Sind wir auch bereit, da Leute anzunehmen, die eigentlich nicht in unsere Lebenswelt passen? Die so anders sind, die vielleicht sogar anders glauben, dass wir es machen? Die vielleicht ganz ein anderes Verständnis vom Leben haben, das uns vielleicht sogar kindisch erscheint? Wenn wir das Gefühl haben, ja, aber der hat es schon noch nicht ganz begriffen. Und sind wir uns bewusst, dass wir alle in Gottes Augen eigentlich so kindische sind, die es noch nicht ganz begriffen haben? Was wäre, wenn da wirklich alle willkommen wären? Wirklich alle. Egal aus was für einer Lebenswelt der andere kommt. Egal, ob er unseren Normen entspricht oder nicht. Was, wenn da jemand reinkommt, der vielleicht stinkt? Stinken, das ist für mich so etwas, das finde ich etwas unangenehm. Wenn man im Tram sitzt und es sitzt jemand nebenher, der so richtig stinkt. Das ist mir unangenehm. Und dann frage ich mich, wenn jetzt da jemand reinkommt, neben mich her sitzt, vielleicht sogar beim Mittagessen neben mich her sitzt, und es ist eine Person, die so richtig stinkt, weil sie vielleicht auf der Straße wohnt oder vielleicht nicht Möglichkeiten hat, sich so sauber zu behalten, würde ich diese Person da annehmen und willkommen heißen? Oder was ist mit Leuten, die vielleicht in unseren Augen innerlich stinken? Auf irgendeine Art und Weise leben, was uns nicht passt oder wo wir finden, das ist aber falsch. Würden wir auch diese Leute da wirklich willkommen heißen? Oder sind wir vielleicht dann manchmal zu besorgt darum, dass wir schön sauber bleiben und ja, ich meine, man könnte ja vielleicht auch anfangen zu stinken, wenn jemand nebendran sitzt, der stinkt. Ich habe in den letzten Wochen ein Elternpaar im Wochenbett begleiten. Die beiden haben einen kleinen, herzigen Bub bekommen, eine glückliche Familie. Und die beiden sind Nachbarn da von der Gemeinde, also die wohnen nur etwa 100 Meter gerade über die Straße. Da habe ich mir so überlegt, hey, das sind genau die Nachbarn, die wir doch da willkommen heissen, oder? Das sind die Nachbarn, die wir doch erreichen wollen. Das sind die Nachbarn, die wir doch wollen, dass sie Jesus finden dürfen. Und dann habe ich mir überlegt, wären die Nachbarn da wirklich willkommen? Die zwei Eltern sind zwei Frauen. Zwei Frauen, die sich lieben. Zwei Frauen, die jetzt eine Familie gegründet haben. Zwei Frauen, die ganz bestimmt in den Augen von vielen da innen falsch leben. Wo vielleicht falsch liegen in ihrem Lebensstil. Vielleicht gibt es sogar Leute da drin, die würden sagen, die stinken. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, wären die da willkommen? Dürfte ich sie da einladen oder nicht? Würden wir sie da auch aufnehmen, wenn sie Sachen anders beurteilen, als wir es machen? Ich will euch nicht vor den Kopf stoßen, aber ich will euch und auch mich auffordern, werden wir ehrlich. Ehrlich mit uns selber. Weil wenn wir alle Menschen, wirklich alle Menschen, da würden willkommen heißen, dann würde das bedeuten, dass wir doch manchmal vielleicht ein bisschen müssen ab unserem höheren Ross runterkommen, wo wir meinen, wir haben wirklich die Wahrheit gefunden. Wir müssen uns hinterfragen lassen. Wir müssen vielleicht unbequeme Fragen können beantworten oder wir müssen Fragen, die nicht zu beantworten sind, können stehen lassen. Aber wenn wir uns wünschen, dass alle Leute, auch Menschen, die anders sind als wir, Gottes Kind werden können, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir dann mal irgendwann mit diesen Menschen den Himmel bevölkern. Menschen, die vielleicht Sachen anders sehen, die Jesus aufrichtig gern haben, aber in gewissen Punkten zu anderen Schlüssen kommen als wir. Würden wir die Spannung aushalten? Würden wir die Spannung aushalten, alle willkommen zu heißen? Grosszügig sein miteinander, vielleicht auch grosszügig mit den Meinungen, die wir gegenseitig haben. Ertragen wir da innen auch Menschen, die vielleicht eben andere Wertvorstellungen haben, die vielleicht auch mit sehr zerbrochenen Lebensentwürfen da reinkommen? Menschen, die vielleicht ein gescheitertes Leben vorzuweisen haben? Sind Menschen da willkommen, wo das Leben so ganz anders aussieht, als wir es vielleicht für richtig halten würden? Und ich musste mich fragen, schaffe ich es da, auf Jesus zu hören, der sagt, hey, nehmt die Kinder auf, dann nehmt ihr mich auf. Schaffen wir das, Menschen einfach so bedingungslos aufzunehmen? Weil Jesus stellt da zuerst einmal keine Bedingungen. Er sagt einfach nur, werdet wie Kind. Dann könnt ihr ins Reich von Gott kommen. Es ist klar, es gibt Sachen, die falsch laufen können im Leben. Es gibt Sachen, die man vielleicht hinterfragen muss, die man vielleicht korrigieren muss. Aber haben wir die nicht alle? Sitzen wir da nicht alle im genau gleichen Boot? Und ich wünsche mir eine mega feste Gemeinde, wo wir alle wissen, in Gottes Augen, da sind wir einfach wie kleine Kinder und das dürfen wir genau so annehmen. Und das ist der einzige Status, der bei ihm zählt. Und keiner ist besser oder grösser oder wichtiger als der andere. Und ich wünsche mir mega, dass wir da eine Gemeinde sein können, wo wir einander Mut machen können, den Kinderstatus immer mehr zu entdecken. Und vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtigste, immer enger in der Gemeinschaft mit unserem Vater zu leben. Weil ich glaube, schlussendlich ist das Einzige, was zählt.